Willkommen zu einer neuen Episode von Forza. Mein Name ist Tobias Wedermann, Fußballchef von Blick. Und ich habe heute wieder einen sehr, sehr speziellen Gast, den ich begrüssen darf, den Admir Mehmedi. Hoi Admir.
Hallo, ciao Tobi.
Wir haben ganz viel vor heute. Zum einen möchte ich mit dir logischerweise über die Aktualität reden, wo du ja mit drin bist, wenn man in den letzten Wochen bei Blue reingeschaut hat in der Super League. Berichterstattung bist du ja oft im Zentrum dort auch als Experte tätig. Zum einen möchte ich auch ein bisschen mit dir über deine Karriere reden, über die verschiedenen Stationen, wo du sehr spannende gehabt hast und grosse Erfolge auch. Aber zuerst mal zum Anfang, wie geht's dir?
Es geht mir gut, danke. ich habe jetzt ein bisschen viel Zeit für meine Familie, Sachen, die während der Karriere ja nicht so hast können machen mit deinen Kindern, das genieße ich im Moment sehr. Mhm. Und doch nach der intensiven Zeit in Schaffhausen tut das gut im Moment und mache sonst, wie du erwähnt hast, bei Blue, der Experte, wo mir sehr, sehr viel Spass macht im Moment, weil ich doch das aus einer anderen Perspektive so am Kennenlernen bin. Ja. Und ist halt spannend, wenn du jahrelang Spieler gewesen bist und über deine Leistungen dann die Experten sich geäussert haben und jetzt bist du in dieser Rolle und das ist sehr, sehr spannend. Und nebenbei privat noch das eigene Haus bauen, wo doch mit dem einen oder anderen Unternehmer dann musst du an den Tisch hocken. Ja. Ja, also gesehen, langweilig wird es mir oder ist mir überhaupt nicht.
Wie hast du so die Rolle jetzt wahrgenommen als Experte? Du tust dich ja zum Teil auch kritisch äußern über Personen, über die Spieler oder Verantworter. Kommst du da mal Feedback über oder denkst du auch mal, jetzt bist du auch so einer, der früher dich vielleicht genervt hast darüber als Spieler?
Nein, also mir ist immer wichtig, das zu sagen, was ich denke. Ja. Und ich habe es früher schon nicht mögen, wenn dann ehemalige Profis oder halt Experten im Studio irgendwie hocken und dann zu allem ein bisschen ihren Senf dazugeben. Das versuche ich schon nicht. Ich versuche explizit nur das, was ich vor allem denke und wie ich es denke, versuche ich zu sagen und den Zuschauer so überzubringen, dass sie es auch verstehen. Und hocke dann nicht einfach im Studio zum die gewöhnlichen Aussagen machen, wo keine Meinung rausgehört. Da habe ich ein bisschen Mühe, aber ich glaube, so kritisch bin ich jetzt nicht so unterwegs.
Gut, aber ich freue mich. Du hast ja schon angekündigt am Telefon, heute wirst du für Schlagzeilen sorgen.
Nein.
Mal schauen. Nein, fangen wir an mit dem Spiel gestern. Wir haben ja ein bisschen die gleichen Sachen betreut das Wochenende. Ich war in Basel, du hast im Studio Basel IB betreut. Am Samstag haben wir uns auf der Schützenwiese kurz gesehen. Ich war komplett im Stress und du schön auf dem Heimweg. Ja. Wie hast du das grosse Spiel Basel IB, wo jetzt eigentlich ein kompletter Krisengipfel war, wie hast du das erlebt?
Ja, also dass wir kein Spitzenspiel dürfen erwarten, das ist klar gewesen. Das ist der Voraussetzungen geschuldet gewesen, weil durch beide Mannschaften angeschlagen gewesen sind. Du hast wirklich gemerkt, bei Basel und bei IB, so vor allem in den Anfangsminuten, ist der 20, 25 Minuten, viele Fehlpässe gehabt. Das Niveau ist jetzt nicht gerade auf das Höchste gewesen und ist ja auch verständlich. Mental sind beide, wie gesagt, angeschlagen gewesen. Sie haben nicht gerade vor Selbstvertrauen gestrotzt. Aber dann von der 30. bis 45. Minute oder bis zum Platzverweis hast du das Gefühl gehabt, okay, IB hat ein bisschen Oberwasser. Mhm. Und dann klar, mit der roten Karte ist das Spiel gewesen, wo wir zu erwarten hatten. Basel viel Ballbesitz und IB in der Nähe gestanden, aber trotzdem, selbst da habe ich jetzt Basel nicht so überragend gefunden, selbst mit einmal mehr. Das ist alles andere wie souverän gewesen. Und bei IB hat mir ein bisschen den Mut irgendwo durchgefehlt. Klar, es waren einmal weniger, schwieriges Spiel, definitiv. Aber trotzdem dort ein bisschen den Funken. Glauben haben zwar mit dem Kamera dann noch eine riesige Möglichkeit, aber trotzdem, alles in allem, ist es mir ein Gespürchen zu zu wenig gewesen, wenn ich das... Obwohl sie solidarisch gekämpft haben, wirklich hinter dem Ball diszipliniert gewesen sind. Aber das ist das, was ich so festgestellt habe.
Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin einig mit dir, Basel hat zu wenig aus deren Überzahl gemacht. Ich habe auch das Gefühl gehabt, wenn IB in der Form gewesen wäre von den letzten 2-3 Jahren, mit dem Selbstvertrauen, mit dem... mit dieser Leichtigkeit, die sie in der Offensive unterwegs waren, hätten die vielleicht 2-0 geführt zur Pause. Weil der Hacham auf der linken Seite, der Ugrinic vom Posten schiesst, also hat ja schon gefährliche Momente gegeben, wenn die konsequent und gut gespielt worden wären bis zum Schluss, dann hätte das können ganz anders ausgehen.
Ja, du sagst es, der Hacham vor allem, der sich über die linke Seite 1-2 mal sehr, sehr gut durchgesetzt hat, wo dann, der Pass ein bisschen verpasst mit, oder einen sauberen Abschluss. Aber da sieht man, was der Kopf ausmacht. Ich meine, wenn du oben mitspielst, dann gehen halt so Bälle rein. Und im Moment ist es bei IBE alles andere wie das. Und sie müssen sich das Stück für Stück wieder erarbeiten, um dann da hinzukommen, sie wieder Erfolgserlebnis haben. Aber selbst in der zweiten Hälfte, da bin ich auch bei dir, IBE, mit dem Speed, wo sie eigentlich haben vorne, hätten sie Basel vor Probleme können stellen. Aber du hast wirklich während der ganzen zweiten Halbzeit hast du nie wirklich das Gefühl gehabt, okay, IB kann Basel wehtun, obwohl es möglich gewesen wäre.
Bei Blue hast du gesagt, du sagst, du hast grosse Fragezeichen hinsichtlich der ganzen Thematik, die natürlich vor und nach dem Spiel auch gross war, um den Patrick Rahmen. Wie geht es weiter? Du bist tabellenletzt, hast jetzt wirklich keine Formkurve, die nach oben zeigt. Ich habe auch gefunden, die Bekenntnis zum Trainer, wo es ja zum Teil auch nur aus Alibi-Gründen gibt, aber die haben komplett gefehlt in den letzten Tagen. Ob jetzt Christoph Speicher bei uns im Interview oder bei Blue dann vor dem Spiel, nach dem Spiel. Der Patrick Rahmen hat sehr nachdenklich und ein bisschen, ja, irgendwie auch emotional leer ein bisschen gewirkt nach dem Spiel. Jetzt sind wir einen Tag später. Gemäss unseren Informationen ist es heute Morgen sehr in die Richtung gegangen, dass es zu einer Trennung könnte kommen. Und im Laufe des Tages haben dann Gespräche stattgefunden. Es gibt auch heute, Montagabend, nochmal ein Gespräch, wo könnte darauf hindeuten, dass er eigentlich nochmal eine letzte Chance bekommt. Wie siehst du die ganze Diskussion um den Patrick Rahmen?
Also erstmal halte ich den Patrick Rahmen für einen sehr guten Trainer. Weil er doch letztes Jahr bei Winterthur etwas Unmögliches geschafft hat, dass sie unter die Top 6 gekommen sind. Sie haben erfrischenden Fußball gespielt. Generell habe ich schon das Gefühl, dass das ein guter Trainer ist. Gestern in der Vorberichterstattung zu Basel-IBE bin ich auch danach gefragt worden. Ich habe dann auch gesagt, ich glaube schon, dass der Patrick Rahmen Zeit wird bekommen. Das ist mein Gefühl. Und dann ist das Interview von Steve von Bergen gekommen. Vor dem Match, wo ich dann gefunden habe, okay, also ein klares Bekenntnis zum Trainer klingt anders und dort sind schon die ersten Fragezeichen bei mir persönlich, auch weil ich nochmal in der gesamten Beurteilung, sie haben genug lang Zeit gehabt nach der Entlassung von Vicky, um den perfekten Trainer zu suchen. Sie haben sich viele Gedanken gemacht, sie haben gewusst, okay, wo müssen wir ansetzen, was braucht die Mannschaft? Und dann haben sie den Patrick Rahmen verpflichtet. Und man sollte nicht gerade bei der ersten grossen Krise dann vom Weg abkommen. Klar, Resultate spielen eine grosse Rolle, definitiv. Aber das ist das, was mir gestern ein bisschen gefehlt hat bei den Verantwortlichen. Ein klares Bekenntnis zum Trainer, dass man sagt, okay, wir gehen durch die Krise mit ihm, weil wir überzeugt sind von unserem Weg, obwohl jetzt die Resultate alles andere wie gut sind. Weil am Schluss registrieren das Spieler ja auch. Sie hören sich ja die Interviews an. Und ich meine, es ist ja überall so, dass in jeder Mannschaft der ein oder andere unzufrieden ist, mit was auch immer. Und dann suchst du natürlich nach Alibis, versteckst dich ja irgendwo dahinter. Klar ist, dass jeder über den Patrick Rahmen im Moment redet, aber das Problem sehe ich nicht nur beim Trainer, sondern es sind ja viele Fehler auch in der Vergangenheit gemacht worden, weil es ist nicht das IBE, was man von den vergangenen Jahren kennt, weil sie doch in den letzten Jahren die Messlatte sehr, sehr hoch gesetzt haben selber, weil sie vieles auch richtig gemacht haben, definitiv, sind unzählige Mal Meister geworden, haben für Furore gesorgt, in der Schweiz wie auch in Europa. Und da muss man das gründlich jetzt analysieren.
Ich bin sehr bei dir bei der Einschätzung von Patrick Rahmen. Ich habe auch gefunden, das könnte eigentlich ein recht cooler Match werden. Vor allem, weil ich gefunden habe, bei Patrick Rahmen beim FC Basel ist es dann ein bisschen sehr schnell gegangen, wo er hat müssen gehen. Und ich glaube, der eine oder andere traut ihm ja auch noch nach, dass das gar nicht so eine schlechte Wahl gewesen wäre. Jetzt ist es aber schon so, dass es schon auch Stimmen gegeben hat, klar, Kaderzusammenstellung, es fehlen Anführer. Ob jetzt da die, wenn du von IB dann einen neuen Co-Trainer dazu gibst, ob denn das nicht auch ein bisschen destabilisiert. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, vielleicht kann er das Niveau oder die Größe von Clubs einfach nicht. Gibt es das?
Also du erwähnst es ja, damals bei Basel hat er ja einen relativ guten Job gemacht und trotzdem ist er ja entlassen worden. Ich habe so zum damaligen Zeitpunkt auch nicht recht verstanden, wieso man sich von Patrick Rahmen getrennt hat bei Basel und es ist ja alles andere, wie gut dann kommen die nächsten Wochen. Ob er das kann, das muss er zuerst klar auch beweisen, weil nochmal IB trainiert ist nicht gleich, das gleiche wie Winterthur.
Ja.
Da ist der Druck anders. Da, weißt du, wenn du bei Winterthur 2-3 Mal verlierst, brennt der Baum nicht so wie bei IB. Da bin ich bei dir. Aber nochmal, sie haben genug Zeit gehabt. Sie haben viele Gespräche sicherlich auch geführt mit ihm. Und wenn man dann sich entscheiden tut für ihn, dann macht man das aus vollster Überzeugung und dann glaubt man auch daran. Aber nochmal, bei IB auch nach ein paar Wochen haben sie Vanetta im Mann gestellt, weil sie doch vielleicht gemerkt haben, okay, es ist nicht das, was oder das Puzzleteil, das gefehlt hat. Der Patrick Rahmen ist, glaube ich, auch allein zu IB, ohne einen Assistent. Da stellt man sich natürlich auch die Frage, okay, wieso hat man ihm keine Vertrauensperson auf die Seite gestellt, wo ihn vielleicht unterstützen tut? Das sind alles Fragen, wo sie besser wissen, wie wir beide jetzt.
Bist du... Du hast ja auch, glaube ich, 80 Spiele unter dem Urs Fischer gemacht.
Ja.
Als Trainer. Der Name fällt immer wieder mal in den letzten Tagen und es gibt aber auch sehr viele, die sagen, es ist unmöglich, dass der Interesse hat, IB zu trainieren, nicht weil er keine Lust hat oder weil er IB nicht einen attraktiven Arbeitgeber findet, sondern weil es wahrscheinlich in der Bundesliga der nächste Halt ist. Wie schätzt du ihn ein? Wäre er jetzt eine Option für ein IB, wo so schlecht ist in der Tabelle, wo an so einem, ja, in so einer Form tief ist?
Ja, generell tue ich mich schwer, den Übernehmen zu reden, aus Respekt vor dem jetzigen Trainer. Ich meine, wenn es dann wirklich so weit wäre, dass er nicht mehr ein IB-Trainer ist, dann kann man sich darüber unterhalten, was sind die Alternativen oder was wäre gut für IB. Aber im Moment bin ich nicht der über eventuelle Namen für die IB-Bank dann sich äussere.
Wie oder ist dir bewusst gewesen, im Laufe der Woche, wie fest dass das auch ein wichtiges Spiel war für Fabio Celestini auf der anderen Seite, auf der Trainerbank?
Ja, definitiv. Beide haben sich wirklich in einer schwierigen Phase befunden. Und genauso in Basel. Also, wenn das kein Heimsieg gewesen wäre, weiß ich nicht, wie dort reagiert worden wäre. Weil man doch im Vorhinein David Degen im Interview, wo sich dann auch äußert und sagt, jetzt muss er liefern, der Trainer muss nach Lösungen finden, weil nochmal, also aus Basler Sicht, sie haben einen super Kader, sie haben auch jetzt mit dem Scheck einen Schlüsselspieler können verpflichten, wo man klar aufs Niveau dann anführen muss, aber mit dem Material, mit dem kann man sehr, sehr gut arbeiten.
Würdest du auch sagen, da wäre eigentlich etwas in der oberen Tabellenregion. So die Top 3, hat der Celestini am Freitag der Pressekonferenz gesagt, das müsste eigentlich das Ziel sein. Oder?
Ja, also sie haben klar einen schwachen Start gehabt mit den 2 Niederlagen. Ja. Dann haben sie sich gefangen, 3 Siege hintereinander, wo ich auch das Gefühl hatte, okay, mit dem FC Basel ist jetzt zu rechnen. Weil sie doch sehr, sehr stabil auftreten sind und Dann ist Länderspiel, ich glaube, in Sion haben sie noch 1-1 gespielt. Dann ist Länderspielpause gekommen. Und dann in Nio, glaube ich, in der 120. Minute Penalty weitergekommen. Dann zwei Niederlagen wieder. Also die Schwankungen, die überraschen mich schon bei Basel.
Ja.
Und da, da hätte ich persönlich gedacht, sind sie weiter. Und ich meine, der Fabio Celestini ist jetzt seit einem Jahr dort. Und eine gewisse Konstanz dürfen wir erwarten. Und nochmal, Basler Ziel, klar sagen sie Top 6 nach außen. Aber ich glaube, intern mit dem Kader ist selbst ja, oder in dieser Saison sehr, sehr viel möglich. Und alles andere wie eine Platzierung in der Top 3, Top 4 wäre für mich eine Enttäuschung.
Du hast ja auch in verschiedensten Mannschaften auch Top-Mannschaften gespielt. Ich habe immer das Gefühl, man redet immer noch andauernd von dem Barry, oder? Wo jetzt seit über einem Monat weg ist. Klar, der hat also zum einen der letzte Saison einen Saisonstart zum Vergessen gehabt, aber er hat jetzt richtig gezündet in dem Saisonauftakt. Klar ist nachher eine Umstellung, wenn dann nachher vielleicht ja, vermehrt auf einen Shaqiri setzt, auf Kevin Carlos, Ayeti, sind andere Spielertypen als der Barry. Aber muss man nicht auch oder erwarten können, dass man schneller Lösungen findet, um das System so anzupassen, dass es auch wieder funktioniert?
Ja klar, musst du ja versuchen, den Scheck zu integrieren in die Mannschaft. Und, aber ich war immer ein Freund von Trainern, die die eigene DNA haben. Mhm. Und am liebsten würdest du den Spieler die Lieblings ausziehen und würdest sagen, das ist Celestini seine Mannschaft oder wem auch immer. Und klar, den Barry, den kann man nicht 1-1 ersetzen. Die Attribute, die er hatte, hat der Scheck oder den Kevin Carlos nicht. Aber doch sind es qualitativ sehr, sehr gute Spieler, die da bei Basel sind. Und da muss man es schaffen, dass man die DNA, die man hat, beibehaltet und die Spieler dann integrieren.
Wie siehst du den Scheck? Ich meine, du bist auch. Du hast mit ihm mit den Nazi zusammengespielt. Die, ich glaube, haben ein sehr gutes Verhältnis. Ich habe gefunden, bei FCZ war er wirklich noch nicht so gut und hat trotzdem über 90 Minuten gespielt. Gegen Luzern nach 55 Minuten aus hat er so zwei, drei sehr unglückliche Situationen gehabt. Man hat schon gemerkt, es ist ein bisschen mehr als bei FCZ. Und jetzt gegen IB habe ich schon gefunden, er hat schon die ersten richtigen Ansätze, was alles in seinem Fuß steckt. Zeigt.
Also über seine fußballerischen Fähigkeiten muss man sich, glaube ich, nicht unterhalten. Und über seinen linken Fuß auch nicht. Das zeigt ja der Freistoß gestern. Ja. Die Erwartungshaltung ist ein Thema. Natürlich euphorisch empfangen worden und alle sind happy gewesen, dass er wieder zurückkommt. Ich übrigens auch. Mhm. Aus Fansicht, wenn ich das so darf sagen, für den ganzen Schweizer Fußball ist es etwas Besonderes, wenn jemand mit so vielen Titeln, mit so viel internationaler Erfahrung, mit so einer Vita dann zurückkommt zu seinen Wurzeln, dann ist das generell etwas Schönes. Und die Erwartungshaltung, die ist ja enorm gewesen. Oder ist nach wie vor sehr, sehr gross. Nur muss man nicht vergessen, er kommt aus schwierigen Monaten in Amerika. Er war an der EM gewesen, wo er auch nicht also wenig gespielt hat. Er ist dann in die Ferien, kommt dann zurück und man muss ihm einfach zeigen. Beim Scheck ist es wirklich nur eine Frage vom Rhythmus, vom Fitnesszustand. Und wenn er an das Niveau ankommt, physisches Niveau, dann gibt es da keine zwei Meinungen, dass er ein außergewöhnlicher Spieler für den FC Basel wie auch für die Liga ist. Aber für das muss man einen klaren Plan haben. Für das muss er mit dem Athletiktrainer, mit dem Cheftrainer eine klare und ehrliche Kommunikation haben. Wie schafft man es, den Scheck in die beste Verfassung zu bringen? Man schafft natürlich durch Minuten, wird man fit und kommt alles, kommt auch Selbstvertrauen und. Aber das ist eigentlich die Grundsatzfrage.
Kannst du mir erklären, ich meine, der trainiert seit Wochen wahrscheinlich täglich. Zum Teil mehrfach täglich. Wie lange braucht es denn, bis so jemand, der ja eigentlich sein Job ja Fußballer ist, wieder die Fitness-Level und die Physis anzukriegen, damit er der Scheck ist, den sich alle erhoffen.
Also ich meine, er ist ja auch nicht mehr 20. Und sein Spiel irgendwo durch hat sich ja auch verändert. Wenn man jetzt den Scheck mit Anfang 20 mit dem jetzigen Scheck vergleicht, dann sind das ja, zwei verschiedene Spieler, weil er doch als junger Spieler unbekümmert, dynamisch, ist an Gegenspieler vorbeigekommen, ist spritzig gewesen. Und sein Körper und sein Spiel haben sich ja durch die Jahre verändert. Ich sehe ihn jetzt auch mehr im Zwischenraum mit seiner Fußballintelligenz. Aufdrehen, letzte Pass. Aber eben bei ihm ist es eine Frage, wie schnell kommt er in den physischen Zustand, dass er 90 Minuten dann auf Superleague-Niveau kann abspulen kann. Ja. Das ist eigentlich die Frage, die dann entscheidend wird sein, ob es dann eben ja, sehr, sehr gute Zeit beim FC Basel wird oder eben auch nicht.
Wie groß denkst du, ist der Druck, den er sich selber macht? Oder wenn man den Scheck kennt, der ist auch so in den Monaten, wo er jetzt immer wieder kritisiert wurde, es hat so ein bisschen angefangen dann im Frühling beim Nazi-Zusammenzug, wo er doch dann relativ klar auch von Seiten Nazi kommuniziert wurde, ist, der ist eigentlich viel zu wenig fit nach 8 Wochen Mexiko, so einfach zusammengefasst in der Ferien. Und nachher hat er dann aber gleich das Freistoß-Goal geschossen, bei der EM die gleiche Diskussion, dann hat er wieder ein Traum-Goal geschossen gegen Schottland. Jetzt hat er aber noch nicht so den Scheck-Moment gehabt, wo er dann allen kann sagen, hey, wie groß ist der Druck, den er sich selber macht?
Wir müssen uns im Klaren sein, dass der Scheck immer unter Druck war während seiner ganzen Karriere. Also ich mag mich an die WM 2014 erinnern, haben ja auch alle über den Scheck geredet. Er hat gesagt, er ist noch nicht so im Turnier und wie auch immer. Und dann im dritten Gruppenspiel packt er den Hattrick aus. Mhm. Das gleiche EM 2016, wo er uns ins Penaltyschiessen schiesst gegen Polen, den V-Rückzieher. Also WM 2018, also man kann chronologisch durchgehen. Der Scheck hat am Schluss immer geliefert. Und der Scheck hat immer dann geliefert, wenn er die Wärme ja gespürt hat. Ich meine, egal, ob es der Hitzfeld oder der Petkovic sind in der Nationalmannschaft, dort durfte ich ihn eben hautnah miterleben. Wenn er das gespürt, wenn er das Vertrauen gespürt, dann ist er einfach ein außergewöhnlicher Spieler. Und er muss jetzt schauen, dass er sich in dem physischen Zustand bringt, wo seinem Spiel dann sehr, sehr gut wird. Und apropos Druck, ich meine, bevor er sich entschieden hat, zum FC Basel zu kommen, ist ihm schon bewusst gewesen, auf was er sich einlässt. Und ich denke schon, da hat er sich die ein oder andere Gedanken gemacht, hat sich dann bewusst, aus falscher Überzeugung, für diesen Schritt entschieden, weil ich sage, er hätte sich auch einfacher können machen und irgendeine Station im Ausland haben und dann seine Karriere beenden. Aber er hat die Challenge wählen. Er hat sie bewusst gewählt und jetzt liegt es an ihm, die zu meistern.
Das andere Keller-Duell am Wochenende war Winterthur GC. Winterthur hat das erste Mal seit dem 20. Juli, seit dem ersten Spieltag gegen St. Gallen, wieder mal gewonnen. Lustigerweise bin ich auch dort. Das sind die einzigen zwei Spiele, die ich live gesehen habe in Winterthur. Und GC hat es wiederum verpasst, einen mega wichtigen Sieg gegen IB irgendwie zu bestätigen, um ein bisschen Luft zu bekommen. Du warst im Stadion. Wie hast du das Spiel so empfunden?
Also ich muss sagen, erste Halbzeit bin ich sehr, sehr überrascht von GC, im positiven Sinn. Also sie haben, ich bin eben schon letzte Saison, wo sie im Winterthur gespielt haben, wo sie verloren haben, bin ich auch schon im Stadion und das war vogelwild.
Ja.
Und das mal habe ich gedacht, vor allem in der ersten Halbzeit, sie haben Struktur im Spielaufbau gehabt. Sie haben klar Oberwasser gehabt. In der ersten Halbzeit haben dann die ein oder andere riesige Möglichkeit gehabt, wo der Capino super gegeben hat. Habe ich gedacht, okay, da findet eine Entwicklung statt. Klar sind sie im Passspiel langsam gewesen und wenn man jetzt auf Details will schauen, will man sagen, okay, dann das Aufdrehen, wo sie nochmal quer spielen. Aber generell habe ich gefunden, sie haben eine gute Struktur im Spiel gehabt. Und, in der zweiten Halbzeit war es wieder das GC, wo über lange Strecken letzte Saison gsi sind. Sie sind wild gsi, Fehler gemacht ohne Ende, also im Passspiel sehr, sehr unsauber, unforced error. Und Winterthur ist ein bisschen mutiger geworden und GC hat extrem viel abgebaut. Und dann gibt es halt so ein Spiel, wo 50-50, Winti hat dann die ein oder andere Kontermöglichkeit auch gehabt,
ja,
was sie teilweise auch schlecht ausgespielt haben, aber mit dieser Aktion dann schiesst der Stürmer sie in Führung. Und alles in allem, ja, aufgrund von der zweiten Halbzeit hinten raus, sage ich, verdient für Winterthur, obwohl GC klar die spielbestimmende Mannschaft war. Aber nochmal, GC kann man nicht vergleichen mit letzter Saison, weil sie doch qualitativ viel, viel bessere Spieler können verpflichten. Und ich sage auch, in der Breite sind sie jetzt so aufgestellt, dass sie, glaube ich, mit dem Abstieg nicht so viel zu tun werden haben. Ausser, sie machen einen Fehler nach dem anderen.
Ja, aber du hast ja angesprochen, die zweite Halbzeit hat sehr an GC von der letzten Saison erinnert. Dann ist das nächste Spiel jetzt gegen FCZ, wo sehr, sehr gut in Form ist. Und dann Lausanne wieder ein direktes Duell sozusagen im unteren Tabellenregion, wo wir ja bis jetzt alle verloren haben, Winterthur, Iva da. Gut, Iva hat man gewonnen, kann man sagen. Aber wenn da so eine Serie wieder passiert, oder, wo ja durchaus realistisch ist, wenn ich so den Spielplan anschaue, dann kann es ja dann auch wieder richtig grusig werden.
Ja klar, aber eben, ich kann nur das beurteilen, was ich jetzt live gesehen habe. Und anhand von dem, was ich gesehen habe,
macht es mir Mut.
Also was heisst, macht es mir Mut? Aber ist es definitiv anders gewesen, wie über lange Strecken von der letzten Saison.
Ja. Und Winterthur? Für viele Abstiegskandidaten Nummer 1.
Ja, aber das sind sie sich im Winterthur bewusst. Also mit jedem, der dich unterhalten tust, die wissen, dass es eine schwierige Saison wird das Jahr. Aber nochmal, vor allem durch das Heimspiel können sie sich die nötigen Punkte auch holen. Und dort kann man in Ruhe arbeiten, auch jetzt. Der Saric, der hat nach langer Zeit wieder einen Sieg können einfahren, aber es war nie wirklich Unruhe gewesen. Und das ist der Vorteil, was sie haben gegenüber vielen anderen Mannschaften, dass sie sich der Situation bewusst sind und dass es, glaube ich, ja, bis ganz am Schluss ein riesen Kampf sein wird.
Wie siehst du so die Super League generell? Vorne kommen sie ja irgendwie gar nicht vom Fleck. Was noch ein Vorteil könnte sein für IB übrigens, oder? Wenn die jetzt die Serie anlegen, dann sind die schnell wieder vorne dabei. Aber die Liga funktioniert wirklich momentan so, es kann alles passieren. Jeder kann jeden schlagen, jeder kann gegen jeden Unentschieden spielen.
Ja, du sagst es. Es ist sehr, sehr ausgeglichen. Und wenn man so auch das Spiel anschaut, ist es wirklich so. Also man hat im Moment Lugano, finde ich, wo von der Spielanlage den besten Fußball spielt. Sie haben einen klaren Plan, sie treten sehr, sehr dominant auf und es macht unglaublich viel Spass, denen zuzuschauen. Und auch, obwohl sie europäisch spielen, der Spagat findet es immer wieder gut, also immer gut, mhm, zwischen Europa- und Liga-Alltag. Und ich habe schon das Gefühl, Lugano, da ist etwas zusammengewachsen und für mich ist der FC Lugano in dieser Saison Meisterschaftskandidat Nummer 1, weil sie einfach in der Breite und von der Qualität sehr, sehr gute Spiele haben und auch aber sehr, sehr gute Arbeit leisten. Dann hast du Luzern, junge Wilde, wo am Schluss dann doch irgendwo durch auch die Erfahrung dann fehlt. Köpus in Aarau, auch jetzt nach 10 Minuten gefühlt gegen Lausanne, die haben 0-2 hin. Aber es macht Spass, ihnen zuzuschauen. Ja. Sie sind dynamisch. Der Mario Frick macht einen hervorragenden Job, finde ich, dort. Man sieht ganz klar, was im Fußball ist. Und ja, dann hast du FCZ, wo auch zu den Mannschaften gehört, die dort oben dabei sind. Und St. Gallen, wo der Trainerwechsel sehr, sehr gut verkraftet hat, vom Zeidler zum Massen, wo die auf die Arbeit vom Zeidler darauf aufgebaut hat, wo sie ein Stück weit auch weiterentwickelt hat, finde ich, weil sie doch nicht mehr so das wilde drin haben, sondern da ist schon mehr Struktur dahinter. Und da sieht man die Handschrift von Masen. Das haben sie, also haben sie meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Wahl getroffen mit ihm. Und klar, Basel, Ibe, das sind so die. Aber außer Lugano sehe ich da, wo sich ein bisschen abhebt im Moment von den anderen, sehe ich da wirklich auch ausgleichende Mannschaften.
Wieso ist der Grigiotti nie Thema für etwas Grösseres, sage ich jetzt mal?
Ich glaube, beim Grigiotti wird es eine Frage von der Zeit sein, bis er irgendwann in Italien landet.
Ja.
Weil er, also wenn ich den FC, ich kenne ihn persönlich, habe ich ihn 2-3 Mal gesehen, aber vertieft mich unterhalten habe ich mich nicht mit ihm. Aber wenn ich gesehen habe, wie seine Mannschaft auftritt, also das ist, da sieht man, okay, ich habe es vorhin erwähnt mit den Lieblings. Also wenn ich der FC Lugano, wenn die nackt würde spielen oder mit weißen Lieblings, würdest du sofort erkennen, das ist ein Grigiotti, seine Mannschaft.
Ja.
Weil sie doch dominante Fußball spielen, diszipliniert im Positionsspiel, sehr, sehr passsicher, sehr, sehr sauber. Das kommt nicht von ungefähr. Da ist wirklich alles von A bis Z durchstudiert. Und klar haben sie auch die nötigen Spieler dafür. Aber meiner Meinung nach macht er einen hervorragenden Job.
Wir haben vorher über den Jerdan geredet und seine Rückkehr zum FC Basel. Hast du dort, wo du die Bilder gesehen hast, zum Teil auch mal überlegt, wie wäre es gewesen, wenn meine Rückkehr zum FCZ vor einem Jahr geklappt hätte?
Ich habe es unglaublich schön gefunden, die Bilder. Also wenn er da im Balkon war und von tausenden Fans empfangen wurde und auch seine Lieblings der Hit gewesen sind, wochenlang, das sind natürlich, für das ist man Fan. Und obwohl ich jetzt Zürcher bin und kein Basler, das hat, für das geht das Herz auf am Schluss. Ob ich das überlegt habe? Nein, ehrlich gesagt nicht, weil es ist für mich absolut abgehackt. Aber ja, vielleicht wäre es ja auch so gewesen.
Ja, also du hast ja vor einem Jahr mit 32 den Rücktritt vom Fußball gegeben. Vermisst es? Nein, es gibt ja Leute oder diverse Spieler, die noch in deinem Alter als Profi ohne Probleme tätig sind.
Ja, also ich habe dann auch mit 30 in der Nationalmannschaft aufgehört. Mit 32 komplett mit dem Fußball aufgehört. Weil ich habe immer den Zeitpunkt selber bestimmen, wo ich ein bisschen Mühe hatte, schon auch in jungen Jahren immer, ja, wenn man zu etwas gedrängt wird. Ich habe immer selber entscheiden, okay, wann ist der richtige Zeitpunkt für mich. Und in der Nationalmannschaft nach der EM 2021 ist es für mich wie klar gewesen, dass ich wieder aufhören werde, weil ich doch dann gefunden habe, okay, es hat den einen oder anderen drin, wo es verdient. Wo der Platz halt verdient, ist ja übrigens bei mir damals auch so gewesen, mit dem Rücktritt vom Strehler frei, sind gewisse Plätze dann auch frei geworden, wo ich dann die Chance bekommen habe. Und das habe ich ums Verrecken will auch vermeiden, dass es heisst, okay, das ist jetzt einfach ein Platzhalter, der dann bei jedem Aufgebot dann ein bisschen mitkommt und seine 5 Minuten dann spielt oder eben auch nicht. Und das bin nicht ich gewesen. Und darum habe ich mich bewusst zu dem Schritt entschieden und komplett aufhören. Das ist halt den Umständen geschuldet.
Ja, aber du sagst eben, eine bisschen provokative Frage vielleicht von mir. Hast du denn selber vor einem Jahr entschieden oder hat der FCZ auch ein bisschen mitentschieden, weil es eben die Verhandlung dann irgendwie gescheitert sind?
Was heisst gescheitert? Ich drücke es so mal aus, dass der Jurendic zu Augsburg gegangen ist, das hat mir nicht gerade die Karte gespielt.
Möchtest du das noch vertiefen?
Nein, das lange nicht so.
Okay. Aber vermissen tust du es nicht? Wenn du jetzt einmal im Stadion bist, wenn du im Blue-Studio zuschaust?
Nein, vermissen nicht. Das Einzige, was ich gerade letztes Jahr nicht darüber gedacht. Das Einzige, was ich noch schön gefunden hätte, ist, wenn der Noah, mein 7-jähriger Sohn, mich nochmal auf dem Platz würde erleben, weil als ich dann gespielt habe bei Wolfsburg, war er noch zu klein gewesen, und dann ist Corona gekommen, hat das auch nicht wirklich in Antalya, habe ich dann sportlich, ja, auch keine einfache Zeit gehabt. Und das ist das Einzige, wo ich dann sage, okay, da wäre ich schon nochmal gerne auf dem Platz, weil er ist ein extremer Fußballfan, also, und hat mich schon das ein oder andere Mal gefragt, du Papi, wieso spielst du eigentlich nicht mehr? Und das ist so das, was ich sage, okay, darum hätte ich noch gerne weitergespielt, aber sonst überhaupt nicht.
Du hast in der Winterjugend bist gross geworden, dann FCZ, Dynamo Kiew, Freiburg, Leverkusen, Wolfsburg, Antalyaspor. Natürlich auch sehr viele Einsätze in der Schweizer Nationalmannschaft. Wie zufrieden bist du so mit deiner Karriere, wenn du zurückschaust?
Sehr zufrieden. Also ich glaube, für meine Möglichkeiten habe ich vieles rausgeholt aus meiner Karriere. Ich habe mir wirklich alles müssen erarbeiten. Klar, hast irgendwo durch das Talent, aber das war wirklich harte Arbeit gewesen. Und das Schwierige im Fußball ist, dich immer wieder neu beweisen. Und wenn du, glaube ich, 13 Jahre auf diesem Niveau dich kannst halten und auch eben über 10, 11 Jahre in der Nationalmannschaft immer dabei bist und deine Einsätze hast, dann kann man wirklich stolz drauf sein. Und das bin ich auch. Der Weg zum Profi war nicht einfach. In der U15, 16 bin ich schon mit den talentiertesten Spielern. Aber je höher es gegangen ist, desto schmaler ist der Weg auch geworden. Desto bessere Spieler hast du dann gehabt. Ich hatte eine schwierige Zeit gehabt im Eis am Anfang bei Zürich, wo ich im ersten Jahr wenig Einsätze hatte. Trotzdem sind wir dann Meister geworden. Dann habe ich gespielt, habe nichts getroffen. Und es hat schon geheißen, was haben wir da für einen Chancentod aus der Jugend aufgenommen. Und unter dem Urs Fischer auch einen schwierigen Stand am Anfang. Klar, Konkurrenz damals, Schikawi, Hasli, Alfons und Schirmiti und wie die alle geheißen haben. Ja, irgendwann bin ich dann irgendwann zum Urs ins Büro und habe gesagt, du, ich will spielen. Und dann ist der komplett durchgedreht. Er hat gesagt, du kannst gerade zum Pickel gehen und deine Papiere haben. Und, weißt du, wenn man so zurückschaut, dann schwieriger, steiniger Weg war. Und ich blicke extrem stolz zurück.
Wie hat sich denn jetzt in diesem konkreten Fall denn das nachher? Du hast gesagt, du willst spielen und hast dann irgendwann auch gespielt?
Oder? Das war noch lustig, weil der Urs ist ja auch vom Wesen her sehr, sehr dominant und sehr, sehr klar, sehr, sehr geradeaus. Und ich war es aber trotz jungen Jahren auch. Also ich habe mich dann schon gesehen, okay, wieso spiele ich jetzt nicht? Ich möchte spielen. Ja. Dann bin ich zum Bickel und der Bickel hat dann gesagt, ja, schau, es gibt die ein oder andere Möglichkeit. St. Gallen ist damals, ich glaube, der Uli Forte war Trainer. Hat mich, glaube ich, und Bellinzona ist so im Raum, das, was er reingeworfen hat. Und dann habe ich gesagt, du, entscheide du immer noch ich, wohin ich gehe und wenn ich gehe. Mhm. Wie es dann so ist, der Urs hat mich dann in die U21 geschickt. Hat dann 2 oder 3 Goal gemacht, wir haben 3 noch gewonnen. Sainz hat gleichzeitig in Bern verloren, 0-1. Und so wie es der Zufall will, haben sich 3 Stürmer, glaube ich, verletzt. Und im nächsten Spiel gegen St. Gallen daheim bin ich in der Startelf gewesen. Und schiesse dann ein Goal von 25 Metern ins Kreuz rauf und dann eine Woche darauf in Thun auch gewonnen, auch ein Goal geschossen. Und ab da habe ich eigentlich immer gespielt. Und das war so die Saison gewesen. Das ist so die Saison gewesen, wo ich den Durchbruch beim FCZ geschafft habe. Daraufhin sind wir dann 21 Vize-Europameister wurde, dass eben, man redet ja vom Glück im Fußball. Klar, habe ich mir parat sein, klar, muss man sich das Glück auch erarbeiten, aber das sind so Schlüsselmomente, die es in der Karriere auch braucht. Und das ist so die Geschichte dahinter gewesen.
Und ist das dann einmal einfach Glück, wenn du dann eben in deinem ersten Spiel, wenn sich 3 verletzen und du startest und der riesen Rahmen schiessest?
Ja, aber eben, es heisst ja nicht umsonst, das Glück muss man sich erarbeiten. Ja. Und wäre ich in die U21 und hätte katastrophale Leistung abgeliefert, dann es vielleicht für den Urs nicht in Frage kommt, mich aufzustellen.
Ja.
Weiß ich nicht, aber eben, darum musst du immer dranbleiben. Und 100% geben, weil nochmal, wenn die Chance kommt oder wie sie kommt, das weiß niemand.
Du hast gesagt, du hast am Freddy Bickel aus gesagt, du darfst entscheiden, immer noch, wann wechseln und so. Danach ist Dynamo Kiew gekommen.
Ja.
Ukraine, vielleicht im ersten Moment, diesmal zwar also riesiger Club, immer in der Champions League und wirklich auch europäisch dabei. Aber ja, wahrscheinlich für den einen oder anderen schon ein bisschen überraschend gewesen, der Wechsel. Wieso hast du dich dafür entschieden?
Ja, also ich habe mich bereit gefühlt damals für den Schritt ins Ausland. Dynamo Kiew, klar, für uns nicht gerade das Gelle von Mai. Man schaut lieber in die Bundesliga oder in die Premier League. Aber es ist ein grosser Club mit einer riesigen Geschichte dahinter. Und es war auch der einzige Club, übrigens, der bereit war, die Forderungen vom FCZ zu erfüllen. Mhm. Also ich hatte schon den einen oder anderen Interessenten aus der Bundesliga auch, aber die Zahlen waren meilenweit davon entfernt von dem, was Kiew A an Zürich gezahlt hat und klar B an mich schlussendlich auch gezahlt hat. Aber ich war immer einer, der gesagt, okay, wenn ich wechsle, ich möchte auch, dass der Club, der mich ausgebildet hat, wo mir die Chance auch gegeben hat, Fuß zu fassen im Profifußball, der soll auch entschädigt werden. Ich bin nie einer, der gesagt hat, okay, jetzt gehe ich mal ablösefrei oder pokere auf etwas. Und ja, so sind halt die Rahmenbedingungen gewesen. Für mich hat es übrigens eben auch gestummen. Es ist sind damals im Winter im Meisterrennen gewesen. Ich habe mir das vor Ort angeschaut und zum damaligen Zeitpunkt komplett aus Überzeugung dann dort angegangen.
Ich habe eine Schlagzeile gefunden in der Vorbereitung auf den Podcast, dass du dich in Kiew ging es mir sehr schlecht. Kannst du dich erinnern, was das für ein Zusammenhang?
Ja, also generell war es eine schwierige Zeit für mich, weil ich habe es dann doch als 20-Jähriger unterschätzt, was es heisst, weg von die Heimat zu sein. Mhm. Irgendwo im 23. Stock habe ich dann allein gelebt. Ich habe die Schrift nicht verstanden, ich habe die Sprache nicht verstanden. Die Kultur war anders gewesen. Und das habe ich sehr, sehr unterschätzt im Nachhinein. Und dann fühlst du dich halt einsam. Dann im ersten Jahr ist also in den ersten 6, 7, 8 Monaten ist es noch okay gewesen, sportlich. Und dann, wie es halt so ist, sind wir nicht Meister geworden. Schacht hat Donetsk vor uns und dann haben sie drauf losgekauft. Und dann der ein oder andere Spieler verpflichtet, der auch auf meiner Position war. Und dann habe ich sportlich nicht mehr so die Rolle drin gehabt, wie ich es mir gewünscht habe und wie ich es mir damals beim Wechsel oder erhofft habe und wie sie es ja gesehen haben. Und dann fangst du an grübeln, sagst, okay, ist es jetzt der richtige Entscheid gewesen? Wieso bin ich jetzt da? Hast niemand um dich? Wie gesagt, hast du extrem viel Mühe mit der Sprache, mit der Schrift. Und das habe ich mir damals gemeint, ging es mir schlecht. Nicht, dass es mir gesundheitlich schlecht gegangen ist, sondern einfach die Einsamkeit, weit weg von daheim, weit weg vom Geschehen, bist nicht so richtig auf dem Radar der Leute. Ich meine, die Nächsten, klar, haben sie sich interessiert, was jetzt Dynamo Kiew am 3 gegen, was weiß ich, spielt, gegen Wolfsklub Poltava spielt. Aber so für generell für die Leute ist es dann nicht mehr spannend gewesen, das zu verfolgen. Und das habe ich gemerkt. Übrigens auch der Rotmar Hitzfeld hat mir dann auch angerufen. Und das war das einzige Mal, wo ich nicht aufgeboten war für die Nationalmannschaft. Länderspiel nach der Saison. Gegen Zypern haben sie, glaube ich, die Heimat damals gespielt. Ja. Hat mir mitteilt, dass er mich nicht aufbieten wird. Und dort, spätestens dort habe ich gemerkt, okay, Zeit für einen Change.
Habe ich das richtig in Erinnerung, dass du in Kiew dir einen Hund zugetan hast?
Ja, einen kleinen Mops habe ich.
Und was ist mit dem passiert?
Ich hatte einen Fahrer in Kiew, der war schon vertraut mit ihm, weil er bei den Auswärtsfahrten, wo wir einen Tag vorher schon ins Hotel sind, hat ein bisschen gehabt, die Heime. Und als ich dann gegangen bin, war es dann schwierig mit dem Papier. Hätte ich mir so auf Russland zusammen mit dem Hund, Chip etc., Blut, keine Ahnung, was so die Regeln dort im Osten dann waren, wo ich dann gesagt habe, okay, ich gebe ihn dann am Fahrer ab und da ist er in besten Händen. Und seitdem habe ich ihn nie mehr gesehen.
Und das ist auch ein bisschen zum gegen die Einsamkeit, die du vorher beschrieben hast, oder?
Ja, ich war dann irgendwann allein in der Stadt am Spazieren und dann war der Hund im Schaufenster, also eingegangen in einem ganz kleinen Käfig. Und er hat mir so leid da. Also, das hat mich richtig mitgenommen. Ich bin in den Laden rein. Also ich habe es überhaupt nicht auf dem Plan gehabt. Ich habe ihn von heute auf morgen genommen. Ja.
Weil er das sozusagen dein Herz erobert hat. Liebe auf den
definitiv. Also ja. Der Blick vergiss ich nie mehr. Und das hat mich so etwas von mitgenommen, dass ich einfach eben in den Laden bin. Und der mitgenommen. Und ich glaube, die ihn abgeben im Laden, die sind auch sehr, sehr überrascht gewesen.
Nachher ist der Wechsel gekommen, zurück auf Freiburg, so ein bisschen das Gegenteil, wieder näher an der Schweizer Heimat, so der familiäre Club, wie man ja so sagt. Was hast du dort so für Erinnerungen? Ich habe mit Amir Abashi ist da schon zu Gast im Podcast, er hat auch vom Christian Streich, von dem speziellen Wesen, von dieser doch ja, recht speziellen Figur im deutschen Fußball erzählt. Wie hast du ihn erlebt?
Das war ein Wendepunkt in meiner Karriere, generell die Station Freiburg. Aber ich habe es schon mal gesagt, Christian Streich ist wirklich bis heute noch eine prägende Figur für mich als Mensch wie auch als Spieler gewesen. Weil er hat genau das verkörpert oder mir das gegeben, was ich zu diesem Zeitpunkt auch gebraucht habe. Die Wärme gepaart ja, mit dem Fordernden, das ist halt er. Und ich vergesse es nie mehr, er ist als Trainer vom SC Freiburg extra in die Schweiz gekommen, um mich dann besuchen, um mich interviewen. Und der Clemens Hartenbach, der damals Sportdirektor, ist immer noch der Sportdirektor beim SC Freiburg, doch ja. Der Hartenbach, ist bis auf Kiew gekommen, ich weiss noch heute, mit seinem Rucksack, zum mich treffen. Und das ist einfach das, was es heute so in dieser Form nicht mehr im Fußball gibt. Und es ist für mich eine unglaublich wichtige Station gewesen, weil ich glaube, ohne die Station Freiburg, ohne den Christian Streich, hätte ich hinten raus die Karriere, die ich dann hatte, wäre nicht möglich gewesen.
Die Karriere ist Leverkusen, Wolfsburg. Wirklich so Top-Zeiten. Also auch von Wolfsburg ist jetzt so ein bisschen, zum Teil nicht ein bisschen Mittelfeld, aber du hast ja mit beiden Clubs eigentlich wirklich im oberen Drittel von der Bundesliga gespielt.
Ja, also wir sind mit Leverkusen sind wir in der Champions League immer dabei gewesen. Top-Club in Deutschland, definitiv. Super Erinnerungen, also unglaublich viel schöne Momente dürfen erleben und auch beim VfL Wolfsburg, wo doch der ein oder andere viel Vorurteil hat, aber wir haben uns extrem wohl gefühlt, auch als Familie. Auch dort viele Erfolge können feiern. Ich meine, ich war in einer schwierigen Situation gewesen. Also Wolfsburg war in einer schwierigen Situation gewesen damals, wo sie zweimal fast abgestiegen sind und ich bin dann gerade in dieser Zeit dazugekommen, haben dann im ersten halben Jahr von mir haben wir den Abstieg noch verhindern mit dem Bruno Labbadia und seitdem ist es dann richtig aufwärts gegangen. Also sie haben uns für die Euroleague qualifiziert, dann unter dem Glasner für die Champions League, also wirklich sehr, sehr erfolgreiche Zeiten gehabt und sehr, sehr gute Stationen gewesen.
Du hast ja X, wenn ich da vorher die Liste mal vorgenommen, was für Trainer du alles gehabt hast. Du hast ja wirklich also sehr viel auch solche, wo eben Glasner, der jetzt mit Crystal Palace eigentlich einen doch sehr, sehr guten Job macht oder mit Frankfurt einen guten Job gemacht hat. Dann haben wir den Roger Schmidt, der jetzt zwar gerade entlassen worden ist bei Benfica Lissabon, aber ja auch als sehr starker Trainer gilt. Das ist Ottmar Hitzfeld in der Nationalmannschaft gehabt, Christian Streich. Was sind das so, was ist so eine, Christian Streich hast du schon erwähnt, aber was sind so die Charaktere, die du wirklich findest, die haben dich irgendwie als Spieler weitergebracht?
Jeder von ihnen. Also ich habe wirklich versucht, immer schon früher als Spieler zu denken, okay, wie tickt jetzt ein Trainer? Was kann ich von ihm mitnehmen? Obwohl ich jetzt mit Anfang 20 oder End 20 nicht wirklich, also nach wie vor nicht, ich will ja kein Trainer werden, aber es war für mich immer spannend gewesen, was was kann ich mitnehmen, was sind ihre Stärken. Und jeder von ihnen hat unglaublich viele Stärken gehabt. Und wenn ich mich zurückerinnere an Otmar Hitzfeld, also das ist der Gentleman. Er hat es geschafft, und das ist ja etwas, was heutzutage sehr, sehr schwierig ist, er hat es geschafft, dass Nummer 1 und Nummer 23 zufrieden sind. Obwohl es Nummer 23 gar nie gespielt hat. Mhm. Und das war seine Gabe gewesen. Und einfach eine Vaterfigur. Und bei den anderen, also Roger Schmidt, bevor ich zu Leverkusen gekommen bin, habe ich schon gewusst, okay, sie spielen einen intensiven Fußball, aber unter ihm habe ich das Spiel gegen den Ball, die Intensität im Spiel. Also sind ja beide, Roger Schmidt, Oliver Glasner, kommen die alle von der RB-Schule. Ja. Aber also das Niveau gegen den Ball, nochmal unter dem Roger Schmidt, alles anzulaufen, was möglich ist, über dem ganzen Feld und proaktiv verteidigen, nach vorne verteidigen, mit Risiko, das habe ich so gar nicht gekannt. Und nochmal etwas dazu gelernt. Dann beim Oliver Glasner taktisch einfach unglaublich gut. Er hat etwas vom Roger Schmidt gehabt, von seinem Fußball, aber er hat doch dann eine gewisse defensive Stabilität auch drin gehabt, wo man so eins zu eins nicht so kann vergleichen. Und dass er dann Europa-League-Sieger geworden ist mit Frankfurt, hat mich persönlich überhaupt nicht überrascht. Und dann auch der Nuri Sahin wie Antalyaspor dürfen erleben, wo jetzt der Dortmund-Trainer ist. Ich habe dann 7 Jahre lang fast nur gegen den Ball. Gegen den Ball müssen arbeiten. Halt Oliver Glasner, Bruno Labbadia, Roger Schmidt. Und ich habe eigentlich, das hat sich richtig verinnerlicht bei mir. Und dann kommst du unter dem Nuri und der zeigt dir den Fußball komplett von einer anderen Seite. Positionsspiel, Räume kennen, wo musst ich wenn, wie bewegen und Passspiel. Und das habe ich vorher selbst mit 32, also, ja, 31, habe ich gar nicht so gekannt. Mhm. Und du merkst, bei jedem Trainer kannst du unglaublich vieles mitnehmen. Und nochmal, auch im Umgang mit dem Trainer. Ich meine, jetzt ist es für mich einfach, sich zu äußern, aber damals hätte ich einen Trainer nicht spielen lassen. Hast du gerade nach Ausreden gesucht oder hast dich teilweise auch selber angeschaut? Mhm. Bist nicht ehrlich genug zu dir selber sein? Und jetzt im Nachhinein, mit dem Wissen, das ich jetzt habe, kann ich mich ja auch nicht immer perfekt verhalten. Bist nicht zufrieden, dass du nicht spielst oder bist mit Entscheidungen nicht einverstanden. Aber jetzt würde ich jedem Trainer persönlich anrufen und mich fast entschuldigen, wenn ich mich nicht so verhalten haben, wie es sich gehört.
Gibt es einen Trainer, den du aber auch wirklich irgendwie gefunden hast, der ist jetzt nicht so meins?
Nein, mit keinem ein persönliches Problem gehabt. Wirklich nicht.
Der Nuri Sahin hast du schon erwähnt. Ich meine, der ist ja gefühlt, ich weiss jetzt nicht auswendig, wie alt er ist, aber gefühlt im gleichen Alter gewesen wie du, wo er bei Antalyaspor Trainer war. Ist jetzt schon mega jung zu dieser grossen Aufgabe gekommen, hat zum Teil ein super Spiel drin mit Dortmund, jetzt gerade ein riesen Torfest für die Champions League, dann aber wieder ein schwieriges Spiel gegen Union Berlin, wo dann langsam auch schon die ersten Vorschusslorbeeren vielleicht verloren gehen, weil man als Borussia Dortmund ja auch immer unter der Top 3, Top 4 sein, wenn nicht ganz weit oben. Wie hast du ihn erlebt als Trainer dort, vielleicht nochmal im Detail, vielleicht auch als Typ, traust du ihm das zu, auf dem Level?
Ja, definitiv. Also das ist ein unglaublich talentierter, junger Trainer. Und man hat ja Vorurteile natürlich, wenn einer kommt von Antalya und ist Co-Trainer bei Dortmund und dann wird er zum Cheftrainer befördert, sagt man, ja, ist das nicht zu früh? Aber ganz und gar nicht. Also er hat eine Art, wo er sehr, sehr klar sein kann und sehr, sehr überzeugt ist von dem, was er sagt. Also wenn der Nuri Sahin vor dir ansteht und eine Ansprache haltet, dann ist das wie wenn ein 60-Jähriger mit so einer Erfahrung tritt er auf, mit so einem gesunden Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Und er kann dich mitnehmen, er verkörpert die Emotionen, die es jetzt auch in Dortmund braucht. Und als Trainer ist er unglaublich gut. Also er war ja schon als Spieler ein Strateg. Und und auch als Trainer halte ich extrem viel von ihm. Und ja, ich traue ihm eine sehr, sehr grosse Karriere zu.
Grundsätzlich der Antalyaspor-Ausflug für dich, du hast ja dann einfach nochmal etwas anderes gesehen. Und bist auf Antalya, ist sicher auch noch schön zum Leben, nehme ich mir jetzt mal an. Sportlich hast du ja gesagt, ist jetzt nicht die überragende Station gewesen, aber was hast du dort so erlebt nach der Champions-League-Phase? Champions-League-Phase und Bundesliga.
Ja, unglaublich viele tolle Menschen auch können kennenlernen. Ich meine, Kultur dürfen kennenlernen. Türkei, das ist einfach etwas anderes. Da ticken die Leute anders. Sie leben für den Fußball. 24-7 gibt es eigentlich nur Fußball. Und jetzt rede ich nicht einmal über die Istanbuler Verein, sondern über Antalyaspor. Klar, über das Leben braucht man sich ja nicht unterhalten. Das ist einfach genial, wenn du gefühlt jeden Tag 30 Grad hast und der Strand so nahe. Und jedes Mal, wenn du am Abend trainierst, mit deiner Frau kannst du zum Morgen essen und. Also das Leben war überragend gewesen, aber auch sonst Kultur dürfen kennenlernen. Es war schon etwas Besonderes gewesen. Sportlich klar ist es jetzt nicht mehr das gewesen, was ich mir auch erhofft habe. Aber wir haben uns bewusst für den Schritt entschieden damals, weil wir gesagt haben, okay, solange Kinder klein sind, wollen wir noch etwas Exotisches erleben zusammen. Und das haben wir dann gemacht. Und ja, ich habe es erwähnt, die Kultur ist anders gewesen. Ich mache dir ein Beispiel, dass du das verstehst. Ich bin dann unter der Woche von Wolfsburg zu Antalya gewechselt. Ich glaube, am Dienstag war das gewesen. Dann am Freitag war Abschlusstraining gewesen, auf das Spiel gegen Fenerbahce. Und dann komme ich zum Nachtessen, komme ich in den Raum hin und plötzlich ist dann der Koch da gestanden mit dem Dönerspieß. Und ich musste dann erstmal schauen, schmunzeln. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ich natürlich von Deutschland hast sogar auf die Rahmsauce müssen verzichten. Am Abend vorher. Dann bin ich gar nicht rausgekommen. Plötzlich habe ich dann den Match abgewartet, haben wir 1-1 sogar gespielt. Und bin ich irgendwann zum Nuri und gesagt, Nuri, ist das normal? Er sagt, ja, das ist gang und gäbe. Also das, wenn du jetzt Nudeln vorne stellst, ist dann eben nicht normal. Und das sind halt so Sachen, wo du dich anpassen tust und wo du dann mitnimmst.
Du hast gesagt, etwas Exotisches probieren. Wäre jetzt vielleicht auch, ich weiß auch nicht, MLS oder aktuell ist ja Saudi-Arabien so ein grosses Thema. Zeitweise war es auch China. Wäre so etwas auch denkbar gewesen für dich? Oder hast du so ein bisschen im europäischen Fußball bleiben?
Ja, das wollte ich schon. Also das Höchste wäre noch irgendwie eben auf Amerika. Da hat ja auch das ein oder andere Gespräch damals gefunden. Mit einem Club aus der MLS, wo wir doch wo sehr, sehr weit eigentlich waren. Und dann hat es doch nicht geklappt. Aber mein Ziel war halt schon entweder irgendwo in Amerika oder halt so etwas wie jetzt in Antalya zu erleben, Türkei, so die Gegend.
Vielleicht noch zu jetzt. Du bist dann in einer relativ schwierigen Situation für den FC Schaffhausen. Bist du aus meiner Sicht relativ überraschend Sportchef geworden. Ich weiss, wir haben dort kurz vorher telefoniert und du hast gesagt, ja, du möchtest jetzt eigentlich zuerst mal die Freiheiten geniessen und Family und Zeit und dann plötzlich bist du Sportchef gewesen vom FC Schaffhausen. Jetzt aber nur ein halbes Jahr. Wie in dieser Zeit hast du aber, ich glaube, nur schon in diesem Transferfenster im Februar unübliche 13 Transfers gewesen?
Ja, ich glaube schon, ja.
Ja, gemacht. Und den Klassenerhalt geschafft. Ist das etwas, oder A, wie hast du die Zeit erlebt und B, ist Sportchef etwas, wo du dich jetzt würdest sehen, mittelfristig?
Unglaublich intensive Zeit gewesen. Ich habe mich damals... Du sagst es richtig, nachdem ich aufgehört habe, habe ich gesagt, okay, jetzt will ich alles mal kennenlernen, ich will alles aufsuchen, ich will lernen. Und dann ist eben der Anruf vom FC Schaffhausen, wo ich dann am Anfang auch nicht so recht gewusst habe, okay, mache ich es nicht. Je länger ich darüber nachgedacht habe und auch mit meiner Familie darüber geredet habe, habe ich gesagt, mol, ich nehme die Challenge jetzt bewusst an, weil sie halt sportlich extrem reizvoll gsi isch. Schaffhausen isch ja mit dem Rücken zur Wand gsi. Es isch viel Unruhe gsi rund um den Club, sportlich ja als Tabellenletzte gefühlt nach 14 Spieltagen bei 10 Punkten gsi, wo ich dann angetreten bin, und das hat die Aufgabe so reizbar gemacht und habe mich gut darauf vorbereitet. Wie gesagt, das Studium dann abgeschlossen während meiner Karriere. Ich habe während der Karriere schon versucht, wie ein Funktionär zu denken. Egal, ob es ein Rudi Völler, Jörg Schmadtke, Bibi Wolfsburg war, bei ihnen Sachen abzuschauen, bei den Trainern. Und ich war schon darauf vorbereitet. Aber ich habe gewusst, okay, es ist extrem schwierig, dass eben der FC Schaffhausen in dieser Situation an einem 32-Jährigen mit gar keine Erfahrung auf dem Posten, das anvertraut, das hat mich gegeben. Dafür bin ich auch dankbar. Und wir haben dann so Mögliche, aus meiner Sicht, möglich gemacht, indem wir den Klassenerhalt geschafft haben. All zusammen mit dem Staff, mit den Mitarbeitern rund um den Club, haben wirklich sehr, sehr tolle Menschen dürfen kennenlernen, auch in die Funktion. Wenn du dann selber plötzlich auf der anderen Seite hockst und gegenüber den Spielern, dann ist es schon nochmal etwas anderes. Aber ich glaube, es ist uns allen ja, sehr, sehr gut gelungen. Und apropos Transfer, klar, normalerweise tätigt man nicht so viel Transfer. Aber in dieser Konstellation, in dieser Verfassung, wo die Mannschaft war, hat es halt Erfahrung gebraucht. Ich würde jetzt im Sommertransferfenster würde ich nie, also nicht nie, aber A, weniger Spieler holen und B, würde ich Spieler in gewissem Alter, ist auch nicht so mies, wo ich will verpflichten, aber damals war es absolut die richtige Entscheidung gewesen. Und ich blicke auf unglaublich intensive, schöne Zeit in Schaffhausen zurück.
Und das wäre etwas, wo es ist ja dann auch so überraschend, wie es gekommen ist. Es ist ja so überraschend, ist ja dann auch wieder fertig gewesen nach einem halben Jahr. Wäre das etwas, wo dich reizt, jetzt in Zukunft anzupacken?
Ja, definitiv. Also im Management allgemein würde mich extrem reizen. Mhm. Aber im Moment nur Schweiz würde für mich in Frage kommen. Nicht das Ausland, weil ich doch in der Schweiz jetzt Haus am Bauen bin, zusammen mit der Familie. Und es muss etwas da in der Region, in der Gegend sein, wo ich bei meinen Kindern dann auch sein kann. Weil das Ausland wäre für mich stand jetzt überhaupt nicht in Frage gekommen, weil das will ich nicht, stand jetzt. Vielleicht ist es seit 10 Jahren anders, aber stand jetzt würde für mich die Schweiz in Frage kommen. Das wäre eine Managementfunktion. Es ist so das, wo ich mich gesehen habe, wo ich dann selber auch gespürt habe, okay, es ist genau das, wo ich eigentlich meine Stärken auch reinbringen kann, in einen Club, in eine Mannschaft. Und ob es jetzt Sportchef ist oder mal untergeordnete Rolle, wie auch immer. Ich bin ja auch in der Phase, wo ich vieles dazulernen tue. Welche Funktion denn das auch immer so sein, das ist sekundär wichtig, ist, dass mir das A gefällt und B, dass ich mich komplett mit dieser Aufgabe kann identifizieren kann.
Du hast als Spieler immer gesagt, wenn du zurückkommst in die Schweiz, dann spielst du für die FCZ oder vielleicht auch Winterthur. Dort zumal halt dann noch in der Challenge League war, wo du die Aussage getätigt hast. Wie sieht es aus in dieser Funktion? Wärst du da offen auch ich weiß auch nicht, bei einem FC Basel, IB, St. Gallen.
Also als Funktionär würde ich jetzt nicht nur Winterthur oder Zürich in Betracht ziehen. Mhm. Also als Spieler war es für mich klar, einer von diesen beiden, mehr Zürich natürlich. Aber als Funktionär tickt man da schon anders. Also wichtig ist eben, dass es in der Schweiz ist.
Ja.
Und alles andere müsste man dann anschauen. Aber es muss natürlich auch Sinn machen. Ich würde jetzt nicht einfach etwas machen, zum machen, sondern es muss in der Gesamtkonstellation Sinn machen. Dass ich A, meine Stärken reinbringen kann und B, dass ein Club etwas bringt.
Ja. Was sind denn so die langfristigen Ziele, die du noch hast im Leben?
Also gesunde Familie, viel Zeit mit meinen Eltern verbringen, solange sie noch da sind. Und das Spannende ist halt immer zu beobachten, wie sich die Kinder halt entwickeln. Das ist das, was mir im Moment oder wo ich gut nah darf miterleben und ja, dass ich einfach gesund bleibe, dass meine Familie gesund bleibt. Das sind keine Ziele, das ist das, was ich mir wünschen würde.
Ist ja auch noch schön in dieser Situation, ich sage jetzt mal, viel in deinem Alter sind ja jetzt in dem Alter, wo sie Vollgas arbeiten. Oder, und dann vielleicht nicht immer alles mitbekommen von ihren Kindern. Du hast das jetzt ganz anders.
Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit daheim rumhocke und nichts zu tun habe. Also ich habe dann schon neben dem Fußball den ein oder andere, den ich mir aufgebaut habe, durch all die Jahre, wo ich auch also etwas muss machen. Aber es ist nicht mehr der mentale Druck, den ich als Spieler hatte, weil du doch 7-24 komplett beim Fußball warst. Und obwohl man sagt, okay, man kommt jetzt heim und vergisst alles, das ist nicht wahr. Du nimmst überall, egal wo du bist, solange du als Spieler tätig bist, nimmst du das mit. Und das ist jetzt im Moment nicht der Fall. Und ich merke richtig, ich geniesse es. Ich geniesse es komplett, einfach so wahrgenommen zu werden als Familienvater.
Sehr schön. Eigentlich wollte ich noch mit dir über die Nazi reden, aber wir sind schon zeitlich relativ weit. Aber gleich, du bist ja auch bei den Tessiner noch als Experte während der Nazi-Spiele ab und zu.
Ja.
Bei den Tessiner als Experte
tätig. Also einmal bin ich.
Bist du erst einmal gewesen?
Ja.
Ich habe gemeint schon
zwei. Oder zwei, ja, ein oder zweimal.
Und wie siehst du so die Entwicklung? Ich habe das Gefühl, so die goldene Generation, wo du ja jetzt definitiv auch dazugehört hast, die ist jetzt schon immer mehr, oder der Murat Yakın ist jetzt nicht nur noch der Verwalter von all diesen super Talenten, sondern muss jetzt auch ein bisschen Umbruch moderieren. Wie siehst du die Phase, wo sich gerade die Schweizer Nazi drin
befindet? Ja, es ist eine Chance für die neue Generation. Definitiv. Und ich meine, der Umbruch, der hat ja damals der Ottmar Hitzfeld mit uns ja auch müssen, also hat dann auch eingeleitet, eben mit dem Rücktritt Stellen frei und Richtung damals, wo ja auch nicht mehr aufgebaut worden ist im Länderspiel gegen England. Und an dem Punkt sind wir ja jetzt irgendwo durch auch, wenn man sieht, okay, der Sommer, Scher und der Scheck haben aufgehört. Das ist eine Chance für andere Spieler, A, in die Rolle reinzuwachsen, aber B, auch für die jungen Spieler, das Unbekümmerte wieder reinzubringen. Und ich glaube schon, dass wir viel Talent haben in der Schweizer Nationalmannschaft. Aber klar ist auch, dass die Erwartungshaltung viel, viel höher ist, wie damals bei uns, wo wir in jungen Jahren dann zur Nationalmannschaft gestoßen sind.
Du glaubst also, dass es auch in Zukunft auf diesem Niveau kann weitergehen kann. Weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass die Schweiz glaube aktuell Weltrangliste 10 ist bei der FIFA und in jedem Turnier jetzt mitgespielt hat und meistens auch wirklich noch für K.O.-Phase, oder? Also,
ja, Gott will sagen, also wenn man jetzt die letzten Jahre anschaut, egal ob es unter dem Hitzfeld, unter dem Petkovic oder jetzt unter dem Muri, also wir haben immer performt. Wir sind damals im 2014 gegen Argentinien in der 118. Minute ausgeschieden, dann gegen Polen im Penaltyschüsse. Also K.O.-Phase haben wir immer erreicht. Jetzt im 2021, nach über 70 Jahren, glaube ich, haben wir uns für ein Viertelfinal gegen für mich persönlich im Jahrhundertspiel von der Schweiz gegen Franzosen können qualifizieren.
Zum Und das ist ein Nazi-Spiel.
Ja, das ist halt jetzt die Messlatte. Das ist die Messlatte von der Nationalmannschaft. Weil, wir sind auch verwöhnt jetzt, ganz ehrlich. Also, es ist ja nicht selbstverständlich, dass du dich als kleine Schweiz jedes Mal für eine Endrunde qualifizierst. Und selbst wenn wir da sind, ist ja die Erwartungshaltung okay gefühlt nach dem Spiel gegen die Ungarn jetzt an der letzten EM im Optimalfall ins Finale gekommen. Da hat sich ja auch etwas da. Und für das sind die Spieler verantwortlich. Definitiv, also die Spieler zusammen mit dem Staff natürlich, generell die Nationalmannschaft. Und da hat sich ein Stück weit schon einiges verändert, weil sie halt Qualität auch haben.
Wie siehst du die ganze Rolle oder die Goalie, wie hast du das verfolgt? Ist es ja, es ist ja ein bisschen absehbar gewesen, oder, dass der Gregor Kobel irgendwann seine Chance wird bekommen. Und bei Dortmund hat er jetzt aber nicht nur überzeugt, seit die grosse Entscheidung endlich passiert ist. Braucht auch er ein bisschen Zeit mit dieser neuen Rolle?
Ja, dass er ein außergewöhnlicher Goalie ist, das weiß man ja. Das weiß jeder von uns. Und dass er, dass wir ein riesiges Luxusproblem hatten, die letzten Jahre mit ihm und dem Jan. Das war ja sonnenklar. Es war immer eine Frage, okay, wann ist der richtige Zeitpunkt, A, um den Jan würdig verabschieden und B, dass der Kobel dann endlich das Nummer 1 ist. Das ist aus meiner Sicht jetzt der richtige Zeitpunkt nach dieser EM, weil doch beide zufrieden können sein, wie es gelaufen ist. Der Jan hat eine überragende EM als Abschluss noch mitnehmen und der Gregor ist jetzt im Goal und klar, muss er jetzt liefern. Muss er jetzt der sein, der uns mit Leistung den ein oder anderen Punkt und auch die ein oder andere Top-Leistung im Schweizer Golden bringen. Und was war noch die andere Frage?
Ja, dass er eben zum Teil dass er zuerst mal in die Rolle einfinden, oder? Du hast ja auch mit dem Jan Sommer zusammengespielt. Wie schwierig ist es, in die Fußstapfen?
Ja, extrem, weil nochmal bei jedem Fehler oder bei jeder Aktion, wo er nicht so souverän auftritt, stellt man sich dann die Frage, wie, wo, was. Aber grundsätzlich ist das ein überragender Goalie und ich bin überzeugt, dass er den Druck kennt er ja schon von Dortmund. Von dort her, er spielt ja auf internationalem Top-Niveau und von dort her wird er das problemlos wegstecken können.
Vielleicht letzte Frage. Am Samstag wartet Spiel in Serbien. Was erwartest du nach diesen zwei WM-Spielen, die ja doch sehr hitzig waren, auch rund ums Spiel, neben dem Spielfeld?
Ja, im Vorfeld wird es ja in der Berichterstattung natürlich die ein oder andere Frage geben, aber grundsätzlich denke ich schon, dass beide Seiten daraus gelernt haben und ich erwarte ein normales Fußballspiel.
Gut, das ist doch schön. Dann hoffe ich, dass wir das auch sehen und ich danke dir viel, viel mal für den Besuch, für deine offenen Antworten, für deine Expertise. So ein bisschen alles mitgenommen, glaube ich, in dieser Stunde. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen gefallen.
Danke. Das ist das erste Mal, als ich so etwas mitmache.
Gut. Kommst du wieder einmal?
Ja, aber sollen andere machen und irgendwann komme ich dann wieder.
Gut, ich freue mich drauf. Danke vielmals, Admir Mehmedi. Alles Gute für die Zukunft. Hoffentlich bald in einer Funktionsrolle da in der Super League. Würde also Spass machen mit dir, da auch regelmässig auf die Art Kontakt haben. Falls ihr Feedback habt zu dieser Folge, zu mir, zum Admir Mehmedi, bitte E-Mail an tobias.wedermann@rinie.ch mit dem Betreff Forza und wie immer auch sehr gerne eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen da lassen. Das nützt uns sehr zum Wachsen und Reichweite generieren. Und sonst bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche eine ganz schöne Woche, schöne Nazi-Pause und atme dir eine gute Zeit.
Danke.
Bis bald.